Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu diesem Interview heute mit Tim Biegert. Ich habe Tim tatsächlich erst vor kurzem kennengelernt, als er mich für seinen Podcast angefragt hat und wir dann ein wirklich vielseitiges und super angenehmes Gespräch hatten. Nach dem Interview haben wir dann so festgestellt, dass wir beide mal mit Angst- und Panikattacken zu tun hatten. Und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist das auch einer der Gründe, wieso Tim es dann zu persönlicher Weiterentwicklung geschafft hat, also wieso er da hingekommen ist, warum er sich mit buddhistischer Psychologie beschäftigt und eben auch mit Meditation. Heute ist Tim tatsächlich Meditationslehrer und Life-Coach und lädt zu seinem Podcast Take a Deep Breath immer wieder spannende Gäste ein. Tim inspiriert Menschen dazu, sich wieder mit sich selbst zu verbinden und begleitet sie auch dabei. Um noch mehr über seinen Weg zu erfahren, habe ich ihn heute eingeladen und vor allem auch, um mit ihm über Ängste und Panikattacken zu sprechen. Herzlich willkommen, Tim.
Ja, ich freue mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen und mit dir doch in das ein oder andere Thema tiefer eintauchen zu können. Hi, schön, dass ich da sein darf.
Also ich bin gespannt nach unserem Gespräch bei dir, wo es uns heute wieder hinführt, weil ich weiß nicht, ob du da richtig, du hast ja richtig Schwierigkeiten gehabt, dann irgendwie so danach erstmal so ein Thema festzulegen, weil wir über so vieles geredet haben. Aber heute haben wir ja so ein kleines Oberthema. Aber ich möchte erstmal gern von dir wissen, erzähl doch mal, wenn du so zurückdenkst, waren denn die Ängste und Panikattacken der Grund, warum du auf deinen Weg jetzt gekommen bist, auf diesen achtsamen und spirituellen Weg zu dir selbst? Oder was sind das für Gründe?
Genau, ja. Also das war tatsächlich der Grund. Jetzt im Nachgang bin ich auch wirklich dankbar für diese doch lange Phase, die schon, wenn ich jetzt zurückschaue, schon früh angefangen hat.
Wann denn genau?
Puh, also die ersten Anzeichen, würde ich sagen, als Jugendlicher, vielleicht sogar schon als Kind. Ich habe immer gemerkt, ich bin so ein bisschen anders. Ich habe gemerkt, ich bin ängstlicher. Ich habe gemerkt, ich denke mehr, vermutlich mehr als die anderen. Also ich habe schon immer gedacht, irgendwas wäre mit mir nicht so ganz richtig. Und und dann hat es irgendwann im jugendlichen Alter mit Zwangsgedanken angefangen. Also das war damals so, ich habe meine Ausbildung zu Ende gebracht, damals noch als großen Außenhandelskaufmann. Und dann wusste ich nicht, was als nächstes kommt. Ich wurde damals auch nicht übernommen von der Firma. Und dann habe ich auf der Abendschule Fachabitur angefangen und war auf der Suche, was mache ich überhaupt? Und dann kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, ich habe einen Nebenjob angefangen. Beim großen Paketlieferanten. Und da war ich in einer Brücke. Und in dieser Brücke, das ist eine Wechselbrücke, waren die ganzen Pakete. Und ich musste halt einfach nur die Pakete aufs Band stellen, immer weiter. Und das halt über 8-9 Stunden lang. Und irgendwann hat es bei mir angefangen, wo ich gedacht habe, ich kriege einen Herzinfarkt. Also ich habe wirklich gemerkt, mein Herz wurde schneller. Ich habe die Symptome, die typischen Angstsymptome, am ganzen Körper gespürt. Und ab dem Zeitpunkt war irgendwie alles anders. Ich wollte dann auch nicht mehr zurück in den Job gehen, weil ich gedacht habe, die Angst kommt wieder oder mir passiert irgendwas, ich sterbe. Und das war so der Zeitpunkt, weißt du, Lydia, wo es angefangen hat, dass Angst ein ganz großer Begleiter in meinem Leben wurde. Und ich auch alles versucht habe, um die Angst loszuwerden. Heute weiß ich, dass das definitiv der falsche Ansatz war. Ich habe unzählige Therapien gemacht. Ich war bei unzähligen Coaches, bei unzähligen Therapeuten. Und das war auch im Nachgang gut, um zu verstehen, was überhaupt in mir passiert, um auch zu verstehen, dass das eine Panikattacke ist oder dass das Panikattacken sind. Dann wurde bei mir eine Angststörung diagnostiziert, Angststörung mit Zwangsgedanken. Ich habe auch 8 Jahre lang dann Antidepressiva bekommen. Ich habe die auch genommen, wollte es eigentlich nie, aber ich habe in diesen Augenblicken, in diesen Momenten, habe ich gar keinen anderen Weg gefunden. Und die Psychologen und die Psychiater haben noch zu mir gesagt, nimm das bitte, das unterstützt dich. Und vielleicht hängt das auch irgendwie mit deiner Genetik zusammen. Vielleicht werden in deinem Gehirn Botenstoffe nicht ausgeschüttet und. Ja, und die Reise ging ziemlich, ziemlich lange, bis ich dann irgendwann mich intensiver mit mir beschäftigt habe. wo ich gedacht habe, diese schnelle Lösung zu finden, die bringt mich nicht weiter, die funktioniert nicht. Und da bin ich schlussendlich ja auf die buddhistische Psychologie gestoßen durch eine Coachin. Und jetzt hat sie mir gesagt, Tim, setz dich mit Achtsamkeit, setz dich mit dem Thema Meditation auseinander. Und dann begann allmählich so der Weg des Bewusstwerdens, das Verständnis auch darüber, wie ich funktioniere, das Verständnis darüber, wie ich auf die Angst- und Zwangsgedanken reagiere. Und dann Stück für Stück im Laufe der Jahre wurde es immer besser. Ich praktiziere seitdem seit 5, 6 Jahren täglich Meditation. Und das war dann in meinem Leben der Game Changer. Aber zurück auf deine Frage zu kommen, jetzt bin ich im Nachgang echt froh, dass ich doch Zwangsgedanken und Panikattacken hatte. Und weil es ein riesen, riesen Geschenk ist.
Was glaubst du denn, wenn du jetzt so zurückblickst? Du hast ja gesagt, es war dann so in diesem Arbeitsumfeld, da in dieser Brücke, wie du gesagt hast, und da ging es dann los. War es ein spezieller Auslöser, der das hervorgebracht hat bei dir, oder ist das quasi so ein schleichender Prozess gewesen? Kannst du das rückwirkend sagen, warum es aufgetreten ist? Weil sich das halt immer viele fragen, ne? Wenn ein Symptom kommt, woher kommt es?
Also der Ursprung, der war natürlich schon viel, viel früher. Und das war dann der Auslöser, wo halt alles hochkam, wo es ausgebrochen ist, ne? Das war natürlich, ich wusste gerade nicht so, wo geht's hin? Mir hat Stabilität im Außen gefehlt. Ich bin das erste Mal ausgezogen. Ich habe den Job, wie eben schon gesagt, dann nicht mehr gehabt. Die Ausbildung war zu Ende. Und dann kam eins zum anderen, viel Stress auch noch. Und dann ist es halt ausgebrochen. Also der Auslöser, der lag aber schon viel, viel früher, ja.
Und du sagst ja, du hast dann durch eine Coachin quasi über, die dir gesagt hat, ja, beschäftige dich mal mit Achtsamkeit und Meditation, bist du dann darauf gekommen. Aber ich denke mal, wir alle kennen mehr oder weniger mittlerweile Menschen, die vielleicht sogar damit zu tun haben. Ich glaube, es ist tatsächlich echt weit verbreitetes Thema. Vielleicht weiß man es auch gar nicht, aber es ist ja, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber ich glaube, in jeder Familie gibt es jemanden so gefühlt, ne? Und wenn man demjenigen dann sagt, ja, beschäftige dich doch mal mit Achtsamkeit und Meditation, heißt das nicht unbedingt, dass derjenige das dann auch macht. Was hat dich denn dazu motiviert, das dann auch anzugehen? Warst du schon an so einem Punkt, wo du gesagt hast, ich weiß einfach nicht mehr weiter, ich probiere es jetzt einfach aus? Ja.
Ja, das Leid war einfach zu groß, ne? Das Leid war zu groß und ich hatte immer einen Glaubenssatz in mir, der mich auch heute noch bestärkt und der mir immer geholfen hat, es muss eine Lösung geben. So, es kann so nicht weitergehen und es muss eine Lösung geben, um echt ein cooles, friedvolles Leben zu führen, ne?
Ja.
Und das Leid war, wie gesagt, das war riesig und ich wollte auch nicht weiter die Tabletten nehmen, weil ich gemerkt habe, die unterstützen mich vielleicht zum gewissen Grad, aber die Ursache ist ja damit nicht behoben. Also ich konnte trotzdem nicht mit den Gedanken, ich konnte trotzdem nicht mit den Ängsten umgehen. Und da war irgendwann so der Game Changer, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt was tun. Das Leid war riesig, ich muss jetzt was tun. Und ja, dann bin ich das erste Mal auf ein richtig, richtig schönes Buch gestoßen, Lydia. Das Weiße Herz von Jack Kornfield, da berichte ich oft drüber. Und das war so das Buch, wo ich das erste Mal Verständnis darüber, noch mehr Verständnis darüber erlangt habe und wo mir auch Wege aufgezeigt worden sind. Und genau, und dann ging es Stück für Stück an die tägliche Praxis, was natürlich am Anfang unfassbar schwer ist. Dass ich angefangen habe, mich nicht mehr zu flüchten von der Angst, ne? Wo ich dann Stück für Stück gesagt habe, okay, ich versuche jetzt die Angst mal da sein zu lassen. Ich schaue mal an, was eigentlich in meinem Körper passiert. Und das war die entscheidende Frage, was passiert in mir?
Aber wenn ich da mal einhaken darf,
Gerne.
das ist sehr, sehr spannend, der Punkt jetzt, weil ich denke halt an viele, denen es jetzt so geht. Ich habe viele Nachrichten dazu bekommen, dass viele mit Ängsten oder sogar Panikattacken und sowas zu tun haben. Und auch ich kann das nachvollziehen, weil ich es ja auch schon mal erlebt habe. Bei mir ist es eine andere Geschichte, vielleicht kommen wir da später zu, aber ich will jetzt erstmal auf den Punkt ganz kurz eingehen. Wie schafft man es oder wie hast du es geschafft, dich nach und nach der Angst zu stellen? Weil ich glaube, viele haben eben Angst davor, dass dann die Angst ja sie übernimmt. Also hier hören wir ja schon diesen großen Struggle dahinter, Angst vor der Angst, dass die Panikattacke zu groß wird und man es einfach nicht packt. Ja, also kannst du dich vielleicht daran erinnern, wie du es gemacht hast, dich nach und nach dafür zu öffnen? Weißt du, was ich meine?
Ich habe eine ganz schöne Geschichte. Eines Abends war ich bei einem Kumpel und wir haben da zusammen ein Bier getrunken, wir haben zusammen ein bisschen Fernsehen geschaut und wir waren eine Gruppe. Und ich wusste schon, ich muss mit dem Auto nach Hause fahren. Und das war für mich damals so, puh, allein im Auto, allein auf der Autobahn, was ist, wenn da die Angst kommt? Und dann habe ich während der Fahrt auf der Autobahn gemerkt, die Angst, die kommt langsam. Ne, die macht sich ja so ein bisschen leicht bemerkbar, dann fangen die Gedanken an sich zu kreisen, die Gedanken fangen an zu rasen. Und dann, Lydia, ist was ganz Spannendes passiert. Ich habe gesagt, okay, die Angst kommt, ich merk's. Ich habe gesehen, da ist ein Parkplatz, noch 1 Kilometer stand auf dem Schild und ich bin auf den Parkplatz gefahren. Ich habe damals meine Rücksitzba, also mein Sitz zurückgeklappt und habe gesagt, okay, ich mache jetzt gar nichts. Und ich schaue einfach mal, was in mir passiert. Das war so der Game Changer. Und ich habe mich wirklich zurückgelegt und habe gesagt, ja, okay, Angst, komm und nimm mich. Und die Angst war nicht mehr da. Die Angst wurde weniger. Und das war das erste Mal der Punkt, an dem ich versucht habe, nicht die Kontrolle zu behalten. Und das war natürlich dann nicht der Game Changer, dass meine ganze Angst weg war, aber das war das erste Mal so ein kleiner Game Changer, um das Ganze anzugehen, wo ich das erste Mal verstanden habe, wenn ich mich viel mehr hingebe, wenn ich nicht ständig im Kampf bin, wenn ich einfach mal sage, okay, und ich habe jetzt Angst und ich gebe mich der Angst hin, dann ist die Angst vielleicht gar nicht mehr da und vielleicht gar nicht mehr so groß. Und das war so die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, dieser erste Aha-Moment, wo ich gesagt habe, ah, okay. Das heißt, der ständige Kampf der letzten Jahre, den musste ich Stück für Stück lernen aufzugeben, den musste ich Stück für Stück lernen, ja, mich hinzugeben, weil was haben wir, wenn wir Angst haben? Wir haben Angst vor Kontrollverlust. Wie du eben schon gesagt hast, die Angst vor der Angst. Und wenn wir das schaffen, nicht mehr versuchen, alles zu kontrollieren und uns Stück für Stück denen hingeben, dann hat die Angst gar nicht mehr diese große Macht und Kraft über uns.
Also du bist zum Beobachter geworden
Stück für
und
Stück, ja.
es erinnert mich auch ein bisschen, weil also die Frage hat uns auch erreicht, was waren unsere Game Changer? Und wir können da gleich nochmal Step für Step reingehen, aber das erinnert mich auch an meine Erfahrung damit, weil ich ja Panikattacken, ich habe das, glaube ich, kurz dir erzählt. Ich weiß gar nicht, ob es in deinem Podcast auch war.
Doch, 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 hast du auch.
Ah, echt, ja. Und bei mir war es ja auch so, wenn ich zurückblicke, dass es sich nach und nach aufgebaut hat, definitiv, aber so richtig krass, meine erste Panikattacke war dann so in der Studiumszeit, wo ich dann, glaube ich, sogar in so einem Hörsaal saß und dann auf einmal so dachte, was ist das? Wir können ja auch gleich mal darauf eingehen, wie sich so eine Panikattacke äußert. Und worauf ich aber eigentlich kurz hinaus will, ist, dass das erste Mal, wo ich die wirklich zugelassen habe, in Begleitung war, also in einer Behandlung war bei mir, wo ich im Unterbewusstsein dann richtig reingedriftet bin in diese Angst. Und dann hat das bei mir wirklich tatsächlich. Bei mir war die nicht einfach weg, die Angst. Bei mir hat es, glaube ich, 2 Stunden gedauert. Ich bin durch so eine fette Todesangst gegangen, aber begleitet und habe es körperlich überall gemerkt. Also alles hat sich verkrampft, alles hat sich zusammengezogen. Ich dachte einfach, ich sterbe. Aber ich habe mich darauf richtig, richtig doll eingelassen. Es war ganz schlimm in dem Moment, muss ich schon sagen. Aber danach war so, als wenn diese angeballte Energie in mir auf einmal sich so entladen hat. Und danach konnte ich einfach Woche für Woche immer mehr mich davon befreien. Und dann war es wirklich irgendwann bei mir gänzlich weg, relativ schnell, muss ich sagen, dann in den nächsten Wochen. Also jeder erlebt es wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Das ist halt auch ganz schön, wenn wir jetzt da beide drüber reden, weil es nicht die eine individuelle Wahrnehmung gibt. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht, was Panikattacken sind. Und für mich war das voll das Aha-Erlebnis, als mir jemand gesagt hat, das ist sowas wie eine Panikattacke oder da hast du irgendwie so eine Angst, ne? Und ich dachte einfach, ich bin ein bisschen, hier oben geht jetzt irgendwas kaputt bei mir in meinem Kopf. Magst du erzählen, wie sich das für dich angefühlt hat, diese Angst, die dich übernimmt? Weil ich glaube, das könnte auch helfen. Die Fragen kamen nämlich oft, was ist das? Wie fühlt es sich an? Ich weiß gar nicht, ob ich das habe.
Also ein reines Gefühl, wenn wir nur ein reines Gefühl haben, das hält maximal 15 bis 30 Sekunden. Das reine Gefühl hält maximal 15 bis 30 Sekunden. Das Schlimme ist, oder nicht das Schlimme, aber das Problem ist die Geschichten, die dahinter stecken. Die Geschichten, die dann im Kopf losgehen. Also wenn wir wütend sind und die reine Wut nach 15 bis 30 Sekunden ist eigentlich die Wut vorbei. Und dann kommen die Geschichten los, die wir uns mit dem Geist erzählen. Oh, oh, und was ist da und hier und da? Und dann gehen die körperlichen Symptome los, ne? Also bei mir waren es immer ganz extrem in den Beinen, habe ich es gemerkt. Also wirklich in den Waden auch, in den, meine Knie, die haben angefangen. Die wurden weicher. Klar, 1000 Körperempfindungen, ne? Sogar das Sehen war eingeschränkter. Meine Hände, ich wurde schwitzig, meine Hände wurden warm, die wurden kalt, mein Herz hat schneller angefangen zu schlagen. Also das waren so die körperlichen Empfindungen. Und dann ist es ja natürlich, wenn wir diese körperlichen Empfindungen haben, dann denken wir auch noch, in unserem Körper stimmt irgendwas nicht. Ja. Dann ging es bei mir in die nächste Angst, oder es war erstmal die Angst, dass ich irgendwas am Herzen habe. Ich war auch bei 1000 Ärzten, ich war gefühlt jeden Monat beim Arzt, der mir immer wieder die Sicherheit geben wollte. Das ist ja auch sowas, wir wollen dann die Sicherheit, die Bestätigung im Außen. Ja. Und die haben mir immer gesagt, hey Junge, du bist fit, du bist fit. Aber ich habe immer wieder diese Bestätigung gebraucht, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ich habe mir die auch immer wieder geholt und dann irgendwann Google natürlich, ne? Gegoogelt und das verschlimmert das halt einfach alles noch. Ne?
Also ich kannte das auch mit dem Herzrasen, und bei mir war es aber dieses enge Gefühl im Hals. Also ich hatte immer das Gefühl, ich ersticke. Und das Interessante, rückblickend, ist halt, dass ich die ganze Zeit gemerkt habe, ich kann atmen. Es ist nichts, aber ich dachte, der nächste Atemzug ist sozusagen der letzte. Das war total krass. Und das sind natürlich die Gedanken, die es halt verstärken, ne? Und ich glaube, wenn man dazu neigt, viel Anspannung, viel Stress, viel Druck mit sich rumzutragen und das vielleicht über lange Zeit, dann wird man auch so feinfühlig, dass man so denkt, huch, was ist das in meinem Körper? Also dass man gleich so auf 180 ist, wenn irgendwas Kleines vielleicht mal am Hals bei mir war oder so ein kleiner Druck oder was weiß ich, habe ich sofort, ging die Geschichte los, ne? Also die Gedanken sind ja auch enorm, ja, was da eigentlich abgeht. Und ich habe Fragen auch bekommen, die ich auch vielleicht heute gern beantworten will, nämlich sowas wie, was tut man denn? Ich meine, wir können es wie du machen, uns dem hingeben, aber was kann man akut machen, wenn die Angst einpackt? So, du hast es jetzt beschrieben, wie du es gemacht hast, aber was könnte man denn noch machen, wenn das gerade nicht geht? Was würdest du jemandem empfehlen, wenn sowas anfängt?
Also ich bin immer der Freund, was ich auch mit meinen Klienten mache. Wir bauen wir eine Routine auf. Warum eine Routine? Eine Routine gibt uns unfassbar viel Sicherheit, eine Routine gibt uns Halt, eine Routine gibt uns Selbstvertrauen, dass wir uns mit der Thematik einfach beschäftigen. Es kann vielleicht eine Meditationspraxis sein, angefangen mit 5 Minuten, 10 Minuten, das kann Yoga sein, das können Atemübungen sein, egal was es ist. Aber das gibt uns mega, mega viel Sicherheit schon mal, dass wir uns mit der Thematik beschäftigen. Ich bin ein riesen, riesen Fan von Routinen. Wenn es jetzt aber gerade losgeht und wir merken, die Angst kommt an, ist natürlich der Atem, ist ein riesen, riesen Schlüssel. Ne? Da gibt es 1000 super schöne Atemtechniken von der Quadratatmung, also die 4-4-4-4 Atmung. Wir können versuchen, in den Körper zu spüren. Was ich auch richtig toll finde, ist, das meiste spielt sich ja in unserem Kopf ab, ne? Also die Bewertung der Dinge. Du hast eben deinen Hals angesprochen. Es ist ja immer die Frage, wie bewerten wir es, ne? Bewerten wir es direkt als was Negatives, dann rutschen wir natürlich erst recht da rein. Was ich toll finde, ist, wenn die Angst kommt, einfach mal die weiteste Entfernung vom Kopf suchen und mal in die Fußsohlen reinspüren. Einfach vielleicht die Erdung auf dem Boden in die Fußsohlen, ne? Dass wir wieder wahrnehmen. Wir müssen in diese Beobachterrolle, weil was passiert, wenn wir anfangen zu beobachten? Wir entziehen unserem Geist Energie in diese Beobachterrolle und sich die Fragen zu stellen, was passiert gerade in mir, was passiert gerade mit mir? Automatisch hört die Identifikation auf, wenn wir fragen, was passiert gerade in mir? Und dann können wir Stück für Stück beobachten. Und ich finde, wir können erst einen richtig, richtig guten Hebel setzen, wenn wir einen guten Grad an Bewusstheit, wenn wir einen guten Grad an Achtsamkeit haben. Und da ist es auch immer ganz, ganz wichtig zu unterscheiden lernen zwischen Gefühle. Angst ist ein Gefühl. Was passiert in meinem Körper? Du hast eben den Hals angesprochen, das Herz angesprochen. Das sind Empfindungen und Gedanken. Wenn wir da unterscheiden lernen, kriegen wir einen Abstand zu all diesen dreien Ebenen, mentaler Ebene, emotionaler Ebene und körperlicher Ebene. Und dann werden wir automatisch Stück für Stück der Beobachter. Oder wir gehen in die Fußsohlen oder wenn es ganz, ganz schlimm wird, wir verbinden uns mit unserem Atem. Wie gesagt, Atemübungen und, und. Ja.
Ja. Mir hat dann manchmal auch geholfen, tatsächlich Sport zu machen, also meinen Körper zu bewegen.
Genau, in den Körper zu kommen, sehr gut.
Wenn es möglich war, dann bin ich spazieren gegangen, um oder raus oder wirklich rennen, also joggen gegangen, um eben aus diesem Gedankenfeld rauszukommen. Aber ich muss schon sagen, dass bei mir wirklich etwas übernommen hat. Ich weiß nicht, also so wie teilweise so eine, ich konnte da manchmal mit meinen Gedanken machen, was ich will. Es ist einfach ein Ablauf gewesen. Es hat sich gesteigert, gesteigert, gesteigert. Es war wie ein Automatismus. Und ich wusste, ich musste jetzt eine halbe Stunde durch. Mhm. Und wie gesagt, bei mir war es ja dann halt diese sehr intensive Auseinandersetzung mit meiner Urangst, die da eigentlich hintersteckt. Also für mich gab es dann einfach einen riesen eine Trigger-Geschichte, also eine Ursache dahinter, die ich angeguckt habe. Und als ich die bewusst verstanden habe und mit mir und meinem inneren Kind dann letztendlich gearbeitet habe und Frieden gemacht habe, habe ich auf einmal gar nicht mehr diese Abläufe gehabt. Ne? Und deswegen wäre das für mich mein Game Changer sozusagen. Und du kannst gleich mal deinen auch nochmal sagen. Mein Game Changer war definitiv, mich mit der Ursache für meine Ängste, also diese Ursachen zu finden. Wovor habe ich eigentlich Angst? Warum habe ich Angst, dass mein Körper gegen mich arbeitet? Warum habe ich Angst davor zu ersticken? Es gibt bei mir viele Gründe. Ich meine, ich hatte immer mit Allergien auch zu tun, ja. Also auch mit Dingen, dass der Mund anschwillt, und da hatte ich immer Angst, ne? Was ist, wenn mein Körper noch heftiger reagiert und so weiter? Also die Angst vor dem eigenen Körper oder dieses Misstrauen dem eigenen Körper gegenüber war bei mir ein Riesenthema, womit ich dann erstmal arbeiten durfte, um mir wieder zu vertrauen und zu sagen, mein Körper ist für mich. Und so weiter. Das durfte ich dann erstmal nach und nach integrieren. Was ist für dich, also du hast gesagt Atmung, du hast gesagt ins Gefühl reingehen, und es sind alles Dinge, die, würde ich sagen, Haken hinter, finde ich top, würde ich genauso auch unterschreiben. Aber gibt es noch einen Game Changer, der dir vielleicht noch in den Sinn kommt?
Also ich bin ja ein totaler Fan von Achtsamkeit, weil ich selber praktiziere und auch doch auch lebe. Wir dürfen auch noch verstehen, was passiert. Wir nehmen jetzt mal den Reiz. Der Reiz ist der Gedanke, stell mal vor, es ist irgendwas mit meinem Körper. Und was tun wir? Wir gehen sofort in die Reaktion. Achtsamkeit schenkt uns ein Bewusstsein, den Raum. Das heißt, wir haben Entscheidungsoptionen. Achtsamkeit schenkt uns Entscheidungsoptionen.
Ja, vor allem bemerkst du dann auch erst, dass das kommt. Ne? Du hast eben im Auto gesagt, du hast gemerkt, es kommt langsam. Ich glaube, ohne Achtsamkeit würdest du es nicht spüren so früh.
Genau, weil was machst du? Du gehst wieder in deine alten Muster und du denkst tatsächlich, du hast keine andere Wahl, du hast keine Option. Die Angst kommt und du musst direkt in den Fluchtmodus. Du musst versuchen, es zu bekämpfen. Und wenn wir uns Stück für Stück an der Achtsamkeitspraxis üben, wenn wir anfangen, ey, was fühle ich gerade, was denke ich gerade und was spüre ich gerade, dann entsteht Bewusstsein, ein Raum, der Raum des Bewusstseins. Und dann kommt der Reiz rein, der Gedanke kommt rein. Okay, stopp. Okay, das war jetzt erstmal ein Gedanke. Und jetzt kann ich so reagieren? Oder was ist, wenn ich auch mal anders reagiere? Oder ich schaue mir den Gedanken halt einfach mal an. Und das war für mich der Game Changer. Nicht mehr auf jeden Reiz direkt zu reagieren. Aber du, das ist so einfach gesagt, das braucht natürlich viel, viel Zeit, das braucht viel, viel Übung. Bei mir gab es auch nicht diesen einen Punkt. So, bei mir gab es viele Punkte, die dazu geführt haben, dass ich überhaupt Ängste entwickelt habe, dass ich Zwangsgedanken entwickelt habe. Aber das war für mich der Game Changer. Das heißt, ich schaue es mir an. Ich dreh zurück und ich schaue mir wieder an, was passiert. Und weil immer wenn wir leiden, immer wenn wir unglücklich sind, dann machen wir eins der drei Dinge. Wir verleugnen irgendwas, wir halten an irgendwas fest und wir kämpfen. Und immer wenn ich nicht so gut drauf bin, wenn ich unglücklich bin, das hat natürlich auch manchmal ganz, ganz, ganz andere Funktionen, ne? Wenn im Alltag vielleicht irgendwas ist, wenn ein Schicksalsschlag kommt, egal was, Schmerz ist einfach unvermeidbar. Leid ist eine Entscheidung. Und ich gehe immer so durch meinen Alltag, okay, was tue ich gerade? Dann ist bei mir immer der Punkt, ich kämpfe gerade an gegen das, was ist. Ich halte an irgendwas fest, ich will nicht loslassen oder ich verleugne irgendwas, ich will was nicht wahrhaben. Und mit diesen drei Punkten gehe ich wirklich durch meinen Alltag. Okay, was ist gerade da? Okay, passen ein von diesen drei Dingen, passen die gerade drauf zu? Und alleine, dass wir uns auch die Frage stellen, gehen wir wieder aus der Identifikation raus. Weil das Schlimme ist ja immer nur die Identifikation. Es ist immer nur die Identifikation, dass ich sage, ich bin die Angst, ich bin die Gedanken, ich bin das alles. Aber das sind wir nicht. Und hier geht es darum, wirklich diesen Beobachter Stück für Stück zu schulen. Stück für Stück zu schulen und von einer ganz anderen Perspektive draufzuschauen. Und hier ist halt die Meditation ein unfassbares Mittel, immer wieder am Anfang immer wieder zum Atem zurückzukommen. Damit schaffen wir Körperbewusstsein, dafür schaffen wir eine Verbindung zu uns. Der Atem ist die Brücke zu unserem Körper. Wenn wir zu viel im Kopf sind, sind wir meistens nicht im Körper. Das ist ja oft so, wenn wir fühlen, wenn wir zum Beispiel traurig sind und wir legen unseren Fokus wirklich nur auf die Trauer, dann ist ja meistens unser Gedankenkarussell viel, viel ruhiger. Und das ist ein Schlüssel, ne? Also in den Körper zu kommen. In unserem Körper sind die Gefühle gespeichert. Die sind da. Und meistens versuchen wir, oder wenn wir übermäßig denken, dann versuchen wir, irgendwas anderes aus dem Weg zu gehen. Und das sind meistens unsere Gefühle. Und warum tun wir das? Hier sind wir wieder beim Thema Kontrolle. Gefühle sind weniger kontrollierbar. Die sind viel, viel grobstofflicher als Gedanken. Ne? Gedanken können wir kontrollieren. Wir können irgendwas drüber lappen. Wir können was überstülpen. Unser Verstand ist sowieso dafür da, um uns zu schützen. Aber Gefühle sind weniger kontrollierbar. Und hier dürfen wir lernen, Stück für Stück die Kontrolle abzugeben.
An dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz unterbrechen, denn es gibt etwas anzukündigen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Ich habe nach dem Interview mit Tim darüber gesprochen, ob er nicht auch Meditation für unseren Meditationsraum beisteuern möchte. Und ja, die Idee fand er so toll, dass er direkt auch passend zum Thema Entspannung und Panikattacken etwas aufgenommen hat, wo du dann mit Hilfe auch seiner Meditation in die tiefe Entspannung findest. Und viele weitere Dinge kannst du bei uns im Meditationsraum ja finden. Ich verlinke dir alles in die Shownotes. Schau auf jeden Fall mal vorbei, denn das ist für dich der Raum, so war meine Vision, wo du deine Erdung findest, deine Verbindung zu dir und deiner Seele mit Hilfe von verschiedensten Meditationen. Die meisten sind natürlich jetzt derzeit noch von mir, aber es werden immer mehr und hoffentlich auch immer mehr verschiedene Stimmen dich zu deiner Seele führen. Also schau einfach auf www.meditationsraum.com bei uns vorbei und finde zu deiner Meditationsroutine.
Wenn ich, ich habe so viele Sachen in meinem Kopf, oh mein Gott, also, da sind wir wieder bei den Gedanken. Also dieses Weghaben wollen von Gefühlen, darüber spreche ich auch extrem oft. Es hat verschiedene Gründe, warum es überhaupt dazu kommt. Ne? Wir haben es auch gar nicht unbedingt gelernt, Gefühle mit denen umzugehen. Wenn ich manchmal auch beobachte, dass kleine Kinder ein Gefühl haben und die Eltern es nicht aushalten, bei dem Kind das Gefühl auch einfach mal zu halten und den Raum zu halten. Ich kann es natürlich auch verstehen, es ist jetzt auch nicht, soll jetzt auch nicht sozusagen heißen, macht das jetzt alles mal besser. Aber wenn man da schon mal überlegt, wie wir das überhaupt selber mal gelernt haben, mit Gefühlen umzugehen, sieht man oft, dass da schon einiges sozusagen in so eine Richtung der Verdrängung gegangen ist. Lasst uns ablenken, lasst uns nicht dieses Gefühl aushalten oder annehmen. Und da hast du, glaube ich, ganz am Anfang auch schon drauf darüber geredet, dass Angst wollen die Leute ja weghaben. Also wenn jetzt jemand eine Angststörung oder Panikattacke hat, wie kriege ich es weg? So, und da haben wir, glaube ich, schon mal die Fragestellung, die wahrscheinlich zu nichts führt. Wieso glaubst du, bringt es nichts, dieses Symptom weghaben zu wollen?
Ich habe da einen ganz coolen Satz, den ich immer wieder sage. Es macht über, oder ich verändere mich erst, wenn ich das annehme, was jetzt gerade ist. Weißt du, es ist ja da. So. Es macht ja keinen Sinn, was weghaben zu wollen. Das ist ja komplett paradox, weil es ja einfach da ist und das zu uns dazugehört. Und Angst ist ja nicht nur schlecht, ne? Also Angst ist eine Grundemotion. Wir haben alle Angst. Gott sei Dank. Wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir jetzt auf ein Hochhaus gehen und würden sagen, okay, dann schaue ich mal, ich spring mal runter und schaue einfach mal, was passiert. Also wir denken ja, wir wollen die Angst weghaben, weil die Angst irgendwas Schlimmes ist. Ist aber nicht so, ne? Es ist eine Grundemotion, die ist mega, mega wichtig, die schützt uns vor irgendwas. Und auch von dem Punkt zu kommen, zu sagen, hey, die Angst ist gar nicht nur schlecht. die Angst schützt mich. Und das können wir mit allen inneren Anteilen machen, das können wir mit allen Gedanken machen, das können wir mit allem machen. Zum Beispiel ein innerer Antreiber, der ist ja nicht nur schlecht. Klar, wenn wir nur auf den inneren Antreiber uns leiten lassen, dann gehen wir voll ins Hamsterrad rein und müssen das noch und hier noch und da. Aber hey, was ist, wenn wir kooperieren? Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Wir dürfen anfangen, statt weghaben zu wollen, wir dürfen anfangen zu kooperieren. Was will mir die Angst?
Mit unseren Anteilen.
Genau, mit unserer Angst. Hey, wofür ist sie gut? Was will mir die Angst zeigen? Was will sie mir sagen? Wofür ist sie gut? Wie kann ich aus der Angst lernen? Und alleine durch diese Fragestellung richten wir unseren Blick Stück für Stück viel, viel mehr nach innen und werden da auch wieder Beobachter, weil wir wieder aus der Identifikation rauskommen.
Und du hast eben gesagt, was will die Angst einem sagen? Das ist wahrscheinlich bei jedem recht individuell. Voll. Aber wenn ich bei mir schaue, zurückblicke, war ich auch an diesem Punkt, wo ich besonders betroffen war, auch an einem Punkt, wo ich sehr weit entfernt von mir war. Mhm. Also wirklich ich habe funktioniert. Ich war sehr weit entfernt von meinen Gefühlen und heute bin ich da viel näher dran. Freue mich richtig, wenn die kommen. Also vor allem auch Traurigkeit und Tränen. Ich freue mich immer, wenn das kommt, weil ich weiß einfach, dass es eine Zeit gab, ich bin da gar nicht mehr rangekommen, weil ich so funktioniert habe. Das heißt, für mich, glaube ich auch, war das eine große Alarmglocke, so von wegen, bist du wirklich auf deinem Weg? Ist es echt das, was du bist hier gerade? Was würdest du sagen, hat das bei dir vielleicht für eine Botschaft gehabt, diese Angst?
Kurz noch zu der Angst. Angst ist ja, Angst macht uns eng. Ne? Mhm. Also Angst macht uns sehr, sehr eng, wenn wir zu viel Angst haben. Also dieses Ego, Enge, das Gegenteil von Enge ist natürlich Weite. Also Angst schränkt uns mega, mega in unserem Handeln ein, in unserer Weltsicht, in unserer Perspektive einfach unfassbar ein. Was hatte die Angst für einen guten Aspekt, mich mit mir selbst zu beschäftigen, ne? Dass ich den Blick anfange, auf mich selbst zu richten. Weil, weißt du, ich war so, ich habe mich sehr, sehr angepasst. Ich konnte genau sehen, wie ich ganz gut im Außen ankomme. Ich bin mit der Taschenlampe, bin ich rumgelaufen im Außen und habe geguckt, was kann ich tun, damit ich Anerkennung bekomme, was kann ich tun, damit ich gut ankomme, wie kann ich mich anpassen. Aber ich bin mit der Taschenlampe im Außen rumgelaufen. Das, was ich nicht getan habe, ich habe die Taschenlampe nicht umgedreht. Und als ich dann anfing, mich mit mir selbst zu beschäftigen, als ich anfing, die Angst in mir selbst halten zu lernen, habe ich ein unfassbares Vertrauen bekommen. Weil ich auch anfing, keine Angst mehr vor meinen Gefühlen zu haben. Dass ich Stück für Stück angefangen habe, mich meinen Gedanken zu stellen. Und hier hilft uns auch wieder die buddhistische Lehre, die buddhistische Psychologie. Um Veränderung zu erlangen, müssen wir erstmal erkennen, dass wir ein Problem haben. Wir müssen erstmal erkennen, wir haben Panikattacken, wir haben Ängste, uns geht's nicht gut. Der zweite Schritt liegt immer in der Akzeptanz. Alleine, wenn wir akzeptieren, dass wir Angst haben, entspannt sich unser System. Ja, ich habe gerade Angst. Wenn ich jetzt sage, ich bin unsicher, dann akzeptiere ich, dass ich unsicher bin. Wenn ich sage, ich bin wütend, dann akzeptiere ich, dass ich wütend bin. Ja, verdammt nochmal, ich bin gerade wütend. Ja, verdammt nochmal, ich habe gerade Angst. Ja, verdammt nochmal, ich bin gerade unsicher. Und der nächste Schritt ist, zu erforschen. Das heißt, wir können uns auch gedanklich mal in das Worst-Case-Szenario reinbegeben. Und dann lösen wir das auf körperlicher Ebene. Heißt, ich stelle mir gerade mal die Situation vor, wo ich Angst habe. Und schau wieder da, was macht das in meinem Körper. Und ich lasse ganz langsam, lasse ich vielleicht die Angst mal hochkommen. Ich schaue wieder ganz genau, welche Körperempfindungen kommen. Und versuche das mal Stück für Stück auszuhalten. Das muss ja nicht heißen, dass wir da voll reingehen. Aber das ist so der erste Schritt. Okay, ich habe Angst. Ich stelle es mir vor und ich schaue wieder, was macht das in meinem Körper. Wir erforschen. Wir erforschen auch, was kommen für Bilder in meinem Kopf. Welche Erinnerungen kommen. Und wenn wir das immer mal wieder machen, und so bin ich dann vorgegangen, kommen wir Stück für Stück laut der buddhistischen Psychologie und auch meiner Erfahrung in die Nicht-Identifikation. Also wir dürfen erkennen, wir dürfen Ja sagen, wir dürfen lernen zu akzeptieren, dass die Angst gerade da ist. Dann dürfen wir ins Erforscher, in den Erforschermodus rein oder in den Untersuchermodus und Stück für Stück kommen wir Stück für Stück allmählich in die Nicht-Identifikation, was natürlich nicht von heute auf morgen passiert, sondern wirklich ein jahrelanger Prozess ist, beziehungsweise bei mir ein jahrelanger Prozess war.
Ja, Das definitiv. Also es ist ein Weg, aber er lohnt sich auf jeden Fall.
Voll.
Und was ich auch ganz spannend fand, vielleicht wolltest du noch was sagen?
Nee.
Okay. Was ich auch ganz spannend fand, waren die Fragen, die mehrfach reinkamen, wie kann man mit jemandem umgehen, der im eigenen Umfeld mit Panikattacken zu tun hat? Wie kann man helfen? Das fand ich sehr interessant, weil, ja, erstmal würde ich dir gerne wissen, was du dazu sagst.
Es ist okay.
Also es okay finden und dem sagen, ja. Ich bin da, aber es ist in Ordnung.
Hey, es ist voll okay, dass du gerade Angst hast. Und hey, ich bin da und ich höre dir zu und ich lausche statt mit Ratschlägen, wie das Wort ja schon sagt, in dem Wort Ratschlägen steckt ja nicht umsonst das Wort Schläge. Ne? Und wenn wir versuchen, wieder jemanden zu verändern, wenn wir sagen, nee, mach das doch so, mach doch, das bringt nichts, das Gras wächst ja nicht schneller, wenn wir dran ziehen. Sondern auch in meiner Erfahrung und in meiner Arbeit, du, das ist so wichtig und das dürfen wir alle lernen, Raum zu geben. Und erst wenn wir Raum geben, entsteht Heilung. Und hey, du hast gerade Angst und ich halte das mal mit dir aus. Ich bin mal bei dir und ich bin einfach nur bei dir. Und ich versuche nicht wieder irgendwas überzustülpen. Mach das so und so und so. Hey, du hast gerade Angst und das ist voll okay. Und ich bin hier und ich gebe dir Raum.
Ja, und das war mega, auch, ja.
Das war mega, mega wertvoll, als ich damals auch bei der Coachin war und die hat gesagt, hey, ist doch voll okay. Und dann habe ich gesagt, hä, wie, das ist okay? Das ist doch voll okay, dann hab doch Angst. Und das war auch so, wo ich dachte, ah, okay, cool. Ich habe automatisch, hat sie mir das Gefühl gegeben, dass Kämpfen der falsche Weg ist, ohne das auszusprechen. Aber es ist okay, lass die Angst doch mal da sein. Und was passiert? Der Kampf hört auf, unser System kann sich entspannen. Und hey, es ist erstmal nur Angst. Es ist nur Angst. So. Wie ist da deine Erfahrung?
Wenn man jetzt mal überlegt, wie schwer es ja vielen schon fällt, die eigenen Gefühle zu halten oder überhaupt wahrzunehmen und dann das noch für andere, da sehen wir ja auch schon wieder viele Konflikte, die da entstehen. Ja.
Ich finde es wichtig, sich da Hilfe zu nehmen. Hilfe zu nehmen, wo man weiß, der Gegenüber, der ist da, der ist präsent, der kann es halten. Was natürlich auch nicht so einfach ist, da auch vielleicht jemanden zu finden, aber der halt einfach da ist. Und ich glaube, einfach durch dieses Dasein, wie ich eben schon gesagt habe, entsteht halt Heilung. Ne? Es entsteht Heilung durch Dasein. Ne? Es entsteht nicht Heilung, um jemanden zu verändern. Sondern ich verändere mich erst, indem ich voll annehme, was jetzt ist. Und wenn du das bei dir selbst getan hast, dann kannst du auch viel mehr dem Gegenüber Raum schenken.
Das stimmt. Was, glaube ich, ein Problem, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, werden kann, ist, wenn man versucht, jemand anderen zu retten, also sozusagen ihn da rauszuretten, und der andere aber das gar nicht annehmen möchte. Weil das nächste Ding ist ja, wenn man verstanden hat, woher das jetzt vielleicht kommt, was man da tun kann, ist das jetzt dem anderen, der jetzt betroffen ist, dem überzustülpen. Ja, mach doch mal jetzt irgendwie und beschäftige dich damit mit Achtsamkeit, Meditation. Und derjenige möchte das aber nicht. Und ich glaube, da wird es dann schwierig, nehme ich mal an. Also das sehe ich auf jeden Fall in meinem Umfeld leider. Was würdest du jemandem empfehlen, weil die Frage auch kam, wie kann man das jemandem näher bringen, dass da was dahinter steckt? Also weil nicht jeder möchte das unbedingt dann betrachten. Ne? Was kann man, was meinst du, ist da ein guter Weg, mit umzugehen?
Mir fällt dazu ein cooles Beispiel ein von meiner Partnerin und mir. Wenn ich was früher gesagt habe, das hat gar nicht angedockt. So, das hat nicht angedockt und dann sagt irgendwer anderes was zu ihr und das dockt voll an. So, ne? Also es muss halt andocken und ich habe dann irgendwann gemerkt, ach krass, okay, was ich sage, das will sie gar nicht hören und wie gesagt, das dockt überhaupt nicht an und irgendwann habe ich es dann sein gelassen. Und wenn sie dann gesagt, hey, hier und das habe ich gehört und so war das, dann habe ich auch irgendwann nicht mehr gesagt, ja, habe ich dir doch gesagt. Sondern ich habe dann irgendwann einfach gesagt, ach cool, okay, cool. Wie ist aber die Frage, also Hilfe anbieten, ne? Dass zum Beispiel, hey, wenn du darüber sprechen willst, wenn ich dir irgendwas, wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da und wir können gemeinsam mal schauen und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, ist halt einfach selbst zu leben, ne? Es einfach vorzuleben. Weil ich gehe auch nur zu Menschen, wenn ich Hilfe bräuchte, die das halt selbst leben. Was würdest du sagen?
Ja, ich frage mich das nämlich, weil es halt eben bei mir im näheren Umfeld schon seit Jahren ein Riesenthema ist. Und tatsächlich da jetzt sich so schon langsam was in eine gute Richtung entwickelt und so weiter. Und ich glaube einfach, dass es teilweise so ist, wenn man wirklich gut in seiner Kraft ist und dem anderen den Raum hält und hilft und wirklich vielleicht dadurch auch schon Heilung gibt, dass es trotzdem irgendwann den Punkt gibt, wo der andere sich selbst seinen Themen stellen muss. Und dass dann, wie du schon selber gesagt hast, teilweise jemand im Außen sein muss, der einem dann nochmal hilft. Also nicht sozusagen der Nächststehende, sondern doch nochmal vielleicht eher so eine neutrale Person. Und ich würde auch wirklich immer natürlich Raum halten, helfen, unterstützen, anbieten, was man vielleicht machen kann und vorleben, das würde ich definitiv auch sagen, und Hilfe von außen holen. Und ich glaube, dass jeder seine Zeit braucht. Und ich glaube, man darf da wirklich, wenn derjenige einem super, super wichtig ist, auch ganz viel Geduld teilweise haben, weil jeder seinen Weg in seinem Tempo geht. Und ich glaube, da ist es dann auch für einen selbst, der jetzt vielleicht nicht von Panikattacken betroffen ist, auch nochmal eine Lehre fürs Leben, sage ich jetzt einmal, da auch zu überprüfen, was ist denn eigentlich bei mir, was löst es bei mir aus? Also was, dass man gar nicht immer nur auf den anderen guckt und sagt, ja, mach doch mal was und meditier doch mal, sondern auch guck, okay, was ist denn das eigentlich bei mir, was hier gerade ausgelöst wird die ganze Zeit? Und ich glaube, dadurch entsteht dann auch nochmal Heilung, obwohl man vielleicht gar nicht von den Panikattacken betroffen ist. Also es ist schon teilweise echt komplex. Wenn es vielleicht auch um Menschen geht, die in einer anderen Generation sind, ne, also da muss man dann gucken, wie man mit denen spricht, sage ich jetzt immer.
Aber gut, was du eben gesagt hast, mit Anfang 20, als es alles bei mir angefangen hat und auch diagnostiziert wurde, auch wenn ich nicht so der Fan von Diagnostik bin, war ich damals gar nicht bereit dafür.
Ja.
Also der Zeitpunkt war gar nicht da. Mhm. Und das ist ganz schön, was du eben gesagt hast, dass Menschen auch einfach Zeit brauchen, dass der Zeitpunkt da sein muss. Manchmal muss auch das Leid, so hart es klingt, auch groß genug sein. Es ist ja auch, manchmal ist es ja auch gemütlich, ne? Also manchmal ist es ja.
Na voll, wir sind doch alle eigentlich, unser Gehirn ist doch auf Energiesparmodus aus.
Genau. Und manchmal ist auch Angst gemütlich. Es ist ja bekannt, es ist so ein bisschen vertraut auch irgendwo. Wir müssen nicht in die Umsetzung gehen. Wir befassen uns oberflächlich mit den Themen. Wir versuchen alibimäßig mal das mal eine Woche aus und dann versuchen wir das und dann lesen wir mal das Buch und hier und ne. Aber das alles, Wissen allein ist leer. Ich habe ganz, ganz viele Menschen, die kommen zu mir, die haben unzählige Bücher, die haben unzählige Kurse gemacht und so war es bei mir auch. Ne? Das ist ja auch gar nicht verwerflich. Aber ohne dass wir wirklich anfangen umzusetzen, dass wir anfangen, daran was zu tun, und das ist der erste Schritt und der ist vielleicht mit am härtesten. Aber wenn wir das nicht tun und uns immer nur mit Informationen wieder vollstopfen, verändert sich nichts. Also wir müssen in die Umsetzung gehen, und dass man an diesem Punkt ist, wie ich eben schon gesagt habe, muss der richtige Zeitpunkt sein, auch für jeden Menschen individuell, oder das Leid muss einfach groß genug sein.
Ja, das ist auch sehr, das ist teilweise sehr hart, ne? Aber die Krise bei Menschen löst teilweise, also wirklich teilweise eine richtige Lebenskrise, kann einen wirklich natürlich auch in eine schlimme Richtung führen, aber es kann auch den totalen Switch dadurch geben, ja, und auf einmal wird man so wach und merkt, wow, okay, ich muss mein Leben leben und nicht das, was ich vorher vielleicht getan habe. Und das kann eine Riesenmöglichkeit sein, auf einmal in eine ganz, ganz tolle Richtung zu kommen, ja.
Das sieht man natürlich nicht, wenn man da drin steckt erstmal. Wenn man in der Krise drin steckt, dann sieht man das Positive oder das Gute an der Krise noch gar nicht. Aber im Chinesischen bedeutet ja auch Krise auch Chance. Ne? Mhm. Und das ist eine Riesenchance. Auch der Zweifel ist ja das, was uns wachsen lässt. Wenn wir nicht mehr zweifeln würden, dann würden wir nichts mehr hinterfragen. Wir würden nicht so viel reflektieren und wir würden weniger wachsen.
Ja.
Und da einfach zu schauen, ne, ist die Krise wieder, ne, Blickwinkelwechsel. Was hat das gerade Gutes?
Genau. Ich gucke mal nochmal kurz. Wir haben noch zwei, drei sehr spannende Fragen, nämlich zu dem Thema, ich glaube, wo du auch sehr, sehr viel Gutes zu sagen kannst, ist, ob wir Tipps haben oder ob du Tipps hast, wie man im Hier und Jetzt ankommt. Also, weil das Thema ist ja auch oft, dass dann, ja, eigentlich muss ich das gar nicht weiter ausführen, ne? Wie kommt man im Hier und Jetzt an?
Also der Atem ist ja immer jetzt. So, ne? Also erstmal über den Atem und über die Wahrnehmung in den Körper. Der Körper ist ja auch jetzt gerade. Ein Gefühl ist ja jetzt gerade, auch wenn Angst immer an die Zukunft gerichtet ist, aber das Gefühl ist ja schlussendlich jetzt. Also der Atem ist mega, mega gut, mega, mega wichtig, weil wir halten uns oft in der Vergangenheit auf oder in der Zukunft, aber da, wo das Leben wirklich stattfindet, das ist halt einfach nur gerade jetzt in diesem Augenblick. Und der Atem ist der Schlüssel in den Körper. Was fühle ich gerade? Was geht gerade in mir vor? Dass wir da immer, immer mehr hinkommen. Wir haben eben im Vorgespräch so ein bisschen über die Gehmeditation gesprochen. Da gibt es unfassbar gute Tools. Es gibt wieder unfassbar gute Atemtechniken. Und das muss man üben, das muss man lernen, immer wieder hier anzukommen. Ne? Durch gute Fragen. Was geht gerade in mir vor? Wie fühle ich mich gerade? Was ist gerade da? Und das ist ja das Leben in hier und jetzt. Weil wir sind so oft in der Zukunft. Und was ich mal gelernt habe und auch immer wieder gerne mitgebe, dass wir benennen das, was unser Verstand gerade tut. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Meditationskissen sitze und mein Verstand, der geht mal wieder richtig ab. Und ich benenne einfach wieder das, was der Verstand gerade tut. Zum Beispiel planen, planen, planen oder Vergangenheit, 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 Zukunft, Zukunft, Zukunft. Dann benennen wir es, die Identifikation ist wieder weg und wir kommen wieder hier an. Und dann natürlich der Atem. Der Atem ist der Schlüssel. Das ist das mächtigste Werkzeug und das tragen wir immer bei uns und das passiert immer von alleine und das passiert immer automatisch. Und das ist für mich mit die beste Übung, im Jetzt anzukommen, immer wieder im Jetzt anzukommen und vor allem diese Qualität, die wir auch auf dem Meditationskissen üben, diese Qualität mit in unseren Alltag zu nehmen. Ja. Wahrnehmen, wahrnehmen. Wir können auch im Außen wahrnehmen. Hey, Vögelgezwitscher. Wir können in die Natur gehen, wir können wahrnehmen, wir können schauen. Wir haben ja so viele Sinne, um uns zu besinnen, im Hier und Jetzt anzukommen. Ne?
Mhm. Ja. Genau, und also ich liebe ja auch Atemübungen, Pranayama, Meditation, das alles. Und auch mal zu spüren und zu merken, wenn ich Stress habe, wie flach ich atme. Und
voll,
ja. Ne, also da kann man total viel machen. Was halt in dem Fall ganz spannend war, war ja für mich damals das große Problem mit der Atmung, dass ich Angst hatte zu ersticken. Und in meiner Panikattacke diese Wahrnehmung meiner Atmung genau das Gegenteil ausgelöst hat. Also für mich war das ein Zwangsgedanke. Ne, wenn wir darüber mal kurz, also du hast ja auch vorhin gesagt, dass du Zwangsgedanken hattest. Bei mir war dieses, ich kontrolliere mein Atmen, kann ich atmen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich damals ehrlich gesagt schon Atemübung gemacht habe, weil es jetzt auch echt schon über 10 Jahre her ist. Wahrscheinlich nicht, würde ich mal behaupten. Aber Mir haben dann die anderen Sinne wirklich mehr geholfen, dieses Fühlen, Spüren, Bewegen. Also da darf dann jeder wahrscheinlich auch ein bisschen gucken, was ihm gut tut. Aber natürlich vorbeugend überhaupt Achtsamkeit zu üben, im Hier und Jetzt anzukommen, sind Atemübungen und Meditation auch mein Nonplusultra jetzt. Ja. Aber ich wollte es nur noch mal gesagt haben, weil ich diesen Fall halt hatte, dass das genau bei mir ein Problem war. Also weil ich halt als Kind tatsächlich schon mal erstickt wäre fast und deswegen war das für mich genau dieser Trigger, dass ich zu sehr auf meine Atmung geguckt habe.
Kenn ich auch.
Vielleicht auch rausfinden, ja, was löst es denn bei mir aus? Ich weiß nicht. Das macht es ja auch dann aus, vielleicht achtsamer zu werden, zu gucken, wann habe ich denn Angst? Was sind denn die Ursachen? Wo kommt das denn immer, dass man vielleicht sich selbst da auch nochmal mehr auf die Schliche kommt, was denn die Ursachen sind, ne?
Mhm. Aber auch hier ist natürlich auch eine Bauchatmung ganz, ganz wichtig. Ne? Du hast eben gesagt, wir sind oberflächlich. Mhm. Was ist, wenn wir oberflächlich sind? Das heißt, wir haben viele Gedanken. Wir wandern mit der Atmung eigentlich immer, immer in die Brustatmung hoch, also in den oberen Atemraum. Mhm. Wenn wir unten in einer tiefen Atmung sind, wenn wir in einer tiefen Bauchatmung sind, dann wird der Geist direkt leiser. Das heißt, ich behaupte, wenn wir eine gute Atmung haben, wenn wir eine tiefe Atmung haben, tief atmet heißt für mich im unteren Atemraum sind, heißt im Bauchraum sind, dann ist eigentlich eine Panikattacke gar nicht möglich.
Und erzähl das mal Frauen, die immer den Bauch einziehen. Das ist ein Riesending. Ich gehe total zu 100.000% mit dir mit, aber das ist ein Riesending, vor allem mit 18, mit 16, was weiß ich, wie alt ich damals war. Ich habe immer den Bauch eingezogen, also um einem Körperideal zu entsprechen. Ich war halt richtig gefangen in meinem Körper und natürlich hat mir das mein Körper gezeigt. Der war einfach angespannt ohne Ende, ne? Und das fiel mir jetzt auch gerade nochmal so ein, weil schon vielen das einfach schwerfällt, den Bauch locker zu lassen. Wenn ich das bei meinen Abenden oder Meditationen sage und dann die Frage kriege, oh, ich lasse den locker und sofort spanne ich ihn wieder an. Ich krieg's nicht hin. Es ist mir so unangenehm, den so einfach locker zu lassen. Das ist doch krass, was da bei uns alles konditioniert ist.
Krass, oder? Ja. Das ist auch manchmal wichtig, dass wir vielleicht, bevor wir so eine Meditation machen, vielleicht eine körperliche Aktivität haben. Mhm. Dann kommen wir noch mehr runter, weil wir schon mal ein bisschen mehr im Körper sind, zum Beispiel Yoga oder keine Ahnung, ein paar Liegestütze oder was auch immer, oder joggen gehen, dann ist es schon mal einfacher für uns. Aber ja, Wahnsinn. Ich habe falsch rum geatmet.
Wie meinst du das?
Also ich habe beim Einatmen meinen Bauch eingezogen.
Aha.
Das heißt, wenn du den einziehst, dann bist du ja auch nur noch in der Brust. Ich musste mich umkonditionieren, dass ich, wenn ich einatme, dass sich mein Bauch wirklich mit Luft füllt. Und wenn wir nur im Bauch atmen, dann merken wir, dass wir gar nicht so viel Atem brauchen, gar nicht so viel Luft brauchen, sondern dass wir eigentlich nur ganz wenig brauchen, ganz, ganz wenig Sauerstoff. Weil wir atmen, wenn wir in der Brust, wir brauchen ja viel, viel mehr, aber wenn wir wirklich nur in den Bauch atmen, brauchen wir ganz, ganz wenig Sauerstoff. Und dann merken wir auf einmal, oh, dann haben wir so einen kleinen, dann wollen wir mehr, aber eigentlich brauchen wir gar nicht so viel. Und das ist so wichtig und ich übe das auch immer nach jeder Meditation. Ich lege dann einfach meine Hand einfach mal auf den Bauchraum und die andere Hand vielleicht einfach auf den Brustraum, also unteren und oberen Atemraum. Dann versuche ich mal nur, dass sich die untere Hand bewegt. Ja, und die Brust, die bleibt einfach mal bewegungslos. Und dann merke ich, wie wenig Luft ich tatsächlich brauche und wie mein Geist direkt ruhiger wird.
Das ist ein sehr guter Tipp. Sehr, sehr gut. Vor allem, wir könnten da jetzt wahrscheinlich, wenn wir länger drüber nachdenken, noch so viel sagen. Man kann ja auch bei dir auf deinem Kanal, in deinem Podcast mal durchhören und gucken. Du hast ja sicher noch so, so viele spannende Sachen. Ich habe auch eben an den Vagusnerv gedacht. Dazu habe ich auch mal was gemacht, dass man mit gewissen, wenn man zum Beispiel beim Ausatmen summt oder dieses Om chantet oder singt oder summt, das macht ja auch total was mit dem ganzen Energiekörper.
System, ja.
Ja, also es gibt echt so viele tolle Sachen. Und deswegen würde ich jetzt zum Schluss einfach nochmal wie so eine kleine Zusammenfassung, so ein Fazit vielleicht, dass wir das beide nochmal einfach runterbrechen. Was würdest du sagen, wie kann man Ängste, Panikattacken gut vorbeugen und dann akut? Was kann man akut machen, dass wir damit vielleicht enden? Wir haben jetzt so viel gesagt.
Wie können wir es gut vorbeugen? Sport, den Körper bewegen, auf die Ernährung achten, für Entspannung sorgen, für ausreichend Entspannung sorgen und bestenfalls mit Achtsamkeit beginnen. Vielleicht die Meditation langsam in das eigene Leben zu integrieren. Da reichen 4-5 Minuten vielleicht am Anfang aus und wirklich am Bewusstsein arbeiten, dass wir Bewusstheit entwickeln, Bewusstsein in unserem Leben entwickeln und dass wir Stück für Stück mit unserem Atem in Kontakt kommen.
Und dann in den akuten Momenten zum Beispiel, wie du es gemacht hast, dich hingeben. Und einfach beobachten, die Beobachterperspektive einnehmen. Oder wie wir es auch schon gesagt haben, vielleicht in die Füße hineinspüren, vielleicht wirklich aus der Umgebung, die einem gerade total zu viel ist, auch rausgehen, wenn möglich.
Genau.
Das kann auch schon helfen. Bewegung.
Eine Atemübung.
Atemübung.
Bewusst zu atmen. 4 Sekunden ein, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden aus und wieder 4 Sekunden ein. Damit entspannen wir auch unser Nervensystem. Ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir im Nervensystem arbeiten.
Genau. Die Thymusdrüse kann man auch, glaube ich, klopfen ganz gut. Das ist ja so, ja, wie sagt man das, unter der Halskuhle, sage ich jetzt mal da, dass man da so grob den ganzen, also nicht grob klopft, sondern einfach da grob diesen Bereich, aber vorsichtig natürlich tappt. Das hat mir auch manchmal geholfen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen. Aber ich glaube wirklich, der Schlüssel ist für alles Bewusstheit, bei sich anzukommen, irgendwo so eine Art Selbstführung, aber eher positiv gemeint, auch wieder zu gewinnen über sich. Also, dass man seinem Verstand auch mal Stopp sagt, dass man sagt, mein Körper ist für mich und dass man da wieder so ein bisschen Bewusstheit erlangt, dass der Körper eigentlich nicht nur eigentlich, sondern auch der Freund oder die Freundin sein kann.
Also alles, was für Sicherheit sorgt, ne?
Ja.
Alles, was für Sicherheit sorgt, und das können ganz, ganz unterschiedliche Tools sein. Meine Erfahrung ist, es gibt so viele 1000 Tools und es gibt so viele gute Tools. Ich mache mal die Erfahrung, such dir was raus, was sich für dich gut anfühlt und bleib da dran. Mach es.
Machen.
Mhm. Machen. Nicht zu viel Information. Es gibt alles. Wir verlieren uns voll in den Informationsfluten. Wir wissen gar nicht mehr, was sollen wir überhaupt tun? Wo fangen wir überhaupt an? Eine Sache und an dieser Sache kontinuierlich dranbleiben. Und das ist so meine Erfahrung und das versuche ich immer mitzugeben, dass Kontinuität, dass wir, wenn wir kontinuierlich was tun, wenn wir kontinuierlich säen, werden wir irgendwann ernten. Und das ist so mein Credo, nachdem ich immer wieder vorgehe. Ich sähe wieder und ich werde irgendwann ernten. Und das können wir in alle unsere Lebensbereiche ausbauen. Das kann die Partnerschaft sein, das kann mental sein, das kann das eigene Business sein, das kann im Job sein. Immer wieder tun, praktizieren, immer wieder ernten und irgendwann, immer wieder säen und irgendwann werden wir ernten.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wundervoll zusammengefasst auf jeden Fall. Also ich danke dir wirklich sehr, dass du hier jetzt auch nochmal ins Gespräch mit mir gegangen bist bei meinem Podcast. Und ich werde alles verlinken, wo man dich findet. Auch dein Podcast ist sehr zu empfehlen. Du hast tolle Gäste da. Mein Podcast fand ich auch toll mit dir. Also da auf jeden Fall mal reinhören. Ja, also ich danke dir sehr. Danke, dass du da warst.
Mega, Lydia, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Hat mir wieder sehr viel Freude mit dir bereitet. Und alles, alles Liebe und bis dahin.
Bis dann und an euch da draußen. Denkt immer daran, du darfst gesund sein.